Attention.
Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
Just quiet quickly, please.
Für?
Hallo, da ist der Dominik Thiem.
Quiet, please, den TennisNet Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist.
Hallo, hier ist Roger Federer.
Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
Hallo, ich bin Julia Görges.
Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
Hallo, hier ist die Angie Kerber.
Und? Wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, quiet please.
Quiet please, der TennisNet Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast, den ich schätze seit Jahren. Nicht nur auf Instagram, es ist Stefan Feske. Stefan, grüß dich. Es steht Coach bei dir von Philipp Kohlschreiber, aber du bist ja nach eigenem, ich glaube Reiseleiter ist das, was du am liebsten von dir behauptest.
Genau, er ist Reiseleiter. Wir haben viele schöne Erlebnis hier zusammen in New York so gehabt. Das ist jetzt ja eins der Turniere, wo wir uns am wohlsten fühlen, wo wir die Stadt einfach kennen, eine gute Zeit haben. Da lag das jetzt nahe, dass wir da sozusagen vielleicht nochmal sagen, okay, man weiß nicht, wie viele Turniere davon noch kommen. Ich hoffe natürlich noch ein paar, aber dass man das sozusagen noch nutzt. Und so war es dann auch mal ganz schön, letzten Endes auch rauszukommen sozusagen aus Deutschland.
Warum spielt Philipp immer besonders gut? Ich erinnere mich an diese Wahnsinnsmatches gegen Isner, wo er immer sehr, sehr gut gespielt hat. Ich glaube, er hat ein oder zweimal gewonnen und dann Nadal hier, dann hat er gefordert. Warum geht es denn Philipp hier so gut?
Naja, es ist, glaube ich, so, er mag auf der einen Seite die Stadt, er mag diese Reise an und für sich, sonst hängen da immer noch ein paar Turniere dran. Aber eigentlich ist so dieses ganze Flair hier und wie die USTA das macht, ich glaube, da fühlt man sich schon unheimlich gut aufgehoben. Das sind so diese Momente, auch vor Zuschauern zu spielen, er mag das, er mag die Interaktion und ich glaube, das pusht ihn einfach nochmal und er ist halt ein extrem akribischer Arbeiter, sage ich mal so im, ja, wenn keiner schaut, so im Gym und so weiter und lebt sehr, sehr professionell und wenn man das dann quasi vor den Leuten zeigt, ich glaube, das gibt schon nochmal so einen kleinen Extra-Kick.
Und gegen Cilic in der ersten Runde, er war ja, also spätestens ab Mitte zweiten Satzes der bessere Spieler, fand ich, aber ist natürlich ein Zeugnis von dem, was du sagst, dass er dann körperlich auch besser war als Cilic.
Ja, darüber haben wir lange geredet, aber wirklich der bessere Spieler war, ganz ehrlich, fand ich es nicht, dass er in den ersten zwei Sätzen besser fand. Das heißt nicht, dass ich was bei Philipp nicht gut fand, sondern ich finde, Cilic hat einfach das, was er machen kann, wenn er gut spielt, zu 100% perfekt gemacht. Auch die Sachen, die er identifiziert hat, die er vielleicht nicht so gerne macht, hat er extrem gut gelöst. Und letzten Endes hat er in den Tiebreaks unter Beweis gestellt, dass er es von oben runter spielen kann. Insofern haben wir eigentlich eher wirklich das Gefühl gehabt, dass dieses eine Game im dritten, wo er dann das Break gemacht hat und das erste Mal mehr spekuliert hat, als versucht hat zu lesen, da war er wirklich gut da und dann ist er direkt der Schalter eigentlich gezogen worden. Ne?
Jetzt geht's gegen Pablo Andujar. Ich habe gestern in der PK, Philipp, du bist der bessere Tennisspieler, deswegen gewinnst du das. Woraufhin Philipp gesagt hat, die Spanier sagen, Andujar ist besser. Und er hätte gegen Andujar auf Sand schon zweimal verloren. Wie siehst du das Match?
Ja, es ist für mich ein ganz witziges, weil mein letztes offizielles Match als Trainer
von Philipp... War es aber nicht in
Kitzbühel? Nee, war aber Cilic in Wimbledon. Und das war jetzt quasi die erste Runde. Und dann war ich nochmal mit in Kitzbühel und bin extra aus dem Termin noch raus nach Kitzbühel gefahren. 5 Minuten vor erstem Aufschlag angekommen beim Match gegen Andujar. Und dann verloren. Insofern ist das so ein bisschen die zwei am Stück. Irgendwie wieder von oben Schicksal oder so. Naja, besserer Spieler. Ich bin ein großer Fan von Pablo, weil er halt so ein extremer Arbeiter eigentlich ist. Wenn du diese ganzen Shooter hier siehst, die Aufschlag plus eins irgendwo hinnageln und einfach alles flach und schnell und im Training. Das hat für mich nicht mehr so viel mit Tennis zu tun. Es hat wenig mit virtuoser Ausübung des Sports zu tun. Der Pablo ist halt ein ehrlicher Arbeiter. Das ist ganz klasse. Insofern, er ist ein wirklich tougher Spieler. Wer der Bessere ist, wird sich zeigen. Wir gehen immer verschiedene Faktoren rein. Belag ist sicherlich einer, Tagesform logisch und so. Setting auf Asche, würde man immer denken, ist Philipps liebster Belag. Aber wenn ich Philipp mir in der ersten Runde anschaue und ich habe das andere Match auch gesehen, finde ich, dass Philipp der bessere Spieler ist. Aber ich bin natürlich auch Philipps größter Fan. Insofern ist es ein bisschen unfair, das zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Match für diejenigen, die auch ein bisschen auf Ballwechsel stehen.
Themenwechsel. Großes Thema hier sind die langen Toilet Breaks, die Verletzungspausen zu taktischen Zwecken. Und da hat Andrea Petkovic gestern gesagt, sie wäre alte Schule und sie hat dann noch genauso wie Angie Kerber gelernt, selbst wenn du dir den Finger brichst, musst du weiterspielen. Du hast ja auch was gebrochen in jüngerer Vergangenheit. Wie geht Stefan Feske? Wie sehr kannst du schon wieder spielen? Ich habe bei Instagram nicht ganz verstanden. Warst du schon wieder im Einsatz? Wie schwer war deine Verletzung?
Nein, ich bin schon, ich meine, ich habe einen Muskelfaserriss gehabt und noch so eine Tennis-Leg-Verletzung heißt das Ganze. Ich habe jetzt hier aus dem Stand gespielt. Ich hoffe, meine Ärztin hört das nicht, die wollte das nicht. Aber es geht schon wieder, ist alles gut. Aber hat ja auch nichts mit richtigem Sport zu tun, was ich hier mache. In Bezug auf die Toilettenpausen und die Verletzungspausen, wir haben es ja gestern auch bei Marin erlebt. Der hat wirklich alles ausgereizt, was geht. Aber ich muss sagen, ich kenne ihn, er ist ein extrem feiner Kerl, ein Sportsmann, wo ich sagen würde, der hat sicherlich gar nichts damit bewegen wollen, sage ich mal. Ne? Es gibt natürlich, das weiß jeder Coach auf der Tour, gewisse Tendenzen, auch gerade bei den Jüngeren, dass man sich das Regelwerk wirklich anschaut, beziehungsweise darauf hingewiesen wird. Und der Stefanos hat es ja gestern so gesagt, wie es auch ist, nämlich er hat keine Regel gebrochen. Ja, und wir haben in Hamburg schon mit der ATP das Gespräch gesucht und auch gefragt, wie die Regel ist. Und es gibt keine. Und ich bin weder pro, kontra dieser Pausen, weil ich denke, wenn man pinkeln muss, muss man. Und wenn der eine länger muss als der andere, so sei es. Ja, Gott hat nicht alle Menschen gleich gemacht, aber trotzdem, es muss natürlich irgendwie im Rahmen bleiben. Und wenn man das halt irgendwann konsequent als Teil macht, finde ich es jetzt nicht unbedingt irgendwie korrekt, aber er hat den Punkt einfach angesprochen, es gibt keine Regel, also sollte man schnellstens eine machen.
Ja, wer ist da in der Pflicht? Also wenn du sagst, du hast mit der ATP gesprochen, jemand wie Sascha Zverev, dem das nicht passt, der ist Nummer 4 der Welt, da müsste man, also Sascha konzentriert sich natürlich auf seinen Sport, aber er wäre doch jemand, der sagt, okay, pass mal auf, Freunde, wir sind die Next Gen, aber gut, auf der anderen Seite, Tsitsipas ist auch die Next Gen.
Ja gut, ich würde in so einer Situation immer eine Facebook-Nachricht oder eine WhatsApp an Dirk Hordoff schreiben. Da gibt es eigentlich für alles eine Lösung. Wenn der nicht reagiert, was aber eigentlich selten ist, dann würde ich mich an Alex Antonis stellen. Und dann gibt es ja eigentlich so eine... Da gibt es immer so die Sportpolitiker. Also ich wäre der falsche Ansprecher. Ich wüsste auch nicht, wen ich dafür ansprechen würde, obwohl ich früher das Management gemacht habe. Ich einfach denke, das ist so offensichtlich, dass die Granden da oben, die das machen, auch selber mal sich damit beschäftigen sollten. Ich meine, wenn irgendwie 300 Zeitungsartikel kommen, dann sollte ich doch immer mal sagen, okay, könnte mich mal selber interessieren. Und letztendlich bin ich immer ein Freund davon, wenn ich jetzt was sagen würde, mit einer Lösung zu kommen, ich hätte keine dafür. Denn wie gesagt, was soll ich machen, wenn irgendjemand eine Banane gegessen hat und auf einmal schlägt der Darm an, soll ich dem jetzt sagen, drück schneller und komm wieder auf den Platz zurück? Ich meine, es ist ja wirklich schwierig. Eine einheitliche Lösung kann man, glaube ich, schwer finden. Aber wie gesagt, so ein bisschen Sportsmanship würde ich da gerne einfach wieder ein bisschen reinrufen, um... Ich sag mal, wenn ich da rausgehe mit frisch gepackter Tasche und denke mir so, komm, ich mache noch dies und jenes. Wir haben heute witzigerweise darüber reden, dass, glaube ich, ein Flo Meier sogar mal disqualifiziert wurde, weil er geduscht hat zwischen den Sätzen. Insofern, ja, das ist dann, das gab es also schon länger, das Thema, sage ich mal, ist auch nicht ganz neu.
Ich bin ein bisschen aber schockiert, der Joe. Flo galt für mich immer so als ganz, ganz fairer Sportsmann.
Ist er. Flo ist einer, das weiß jeder, der ihn kennt, sagen wir mal so, beim Linienspiel oder beim Kartenspielen, da ist er schon ein kleiner Schlawiner vielleicht manchmal, aber ist einer der feinsten Sportsmänner.
Was spielt er denn? Gibt. Welche Karten werden gespielt?
Alles auch, ja. Flo ist ein echt guter Kartenspieler auch gewesen oder ist nur jetzt noch, aber in seiner aktiven Zeit da. Nee, aber das hat ja nichts, wenn er duscht, das hat ja nicht damit zu tun, dass er gerade einen Wellness-Moment durchmacht, ne? Sondern das hat ja eher damit zu tun, dass du vielleicht in dem Match schwimmst und hupst vielleicht kurz runter. Ich weiß nicht genau, die anderen haben es nur heute erzählt. Ja, wie gesagt, der macht ja nicht einen Aufguss und so, ne? Sondern er will einfach schauen, dass er match-ready ist. Und insofern, das Thema gibt es halt schon länger. Jetzt ist es halt gerade interessant für die Medien, weil es halt gerade komprimiert kommt. Ja, schön wäre, wenn man einfach da eine Lösung findet und sich wieder ein bisschen auf den Sport konzentriert. Wenn man sich das hier anschaut, ist das eine brutale Qualität, was die Leute inzwischen mitbringen an Trainern, an Staff etc. Ganz hohes Niveau hier im Feld.
Wenn ich da noch eine Frage zu diesem Themenkomplex stellen darf, du bist ja auch in der Tennis-Bundesliga unterwegs, du spielst selbst in der, was ist das, 30er-Bundesliga und jetzt hat, ich glaube, es war der Sascha heute gesagt, naja, die Nummer 3 der Welt soll sich sowas nicht erlauben, das kann man meinetwegen bei Futures machen oder in Klassen drunter. Gibt es diese Bush-League-Moves, gibt es die überhaupt noch in der Bundesliga, dass irgendjemand vor Match-Tiebreak mal eine Viertelstunde sich ein Ersatzpäuschen gönnt?
Naja, ich habe, als ich meinen Riss mir geholt habe, wir spielen auch mit Schiedsrichter in der Bundesliga, da habe ich dann gesagt, naja, ob ich mich mal kurz hinsetzen könnte und vielleicht, also bei 0:15 passiert. Und dann sagt der zu mir, naja, wenn du dich jetzt hinsetzt, muss ich dir da das Spiel abnehmen. Du hast keine Verletzungspause. Insofern, wenn ich jetzt was vom Busch-Moves erzählen würde, Wäre ein bisschen tough. Bei uns ist es eher so mit Doppelteilen oder so, dass man, was man eigentlich machen sollte. Insofern kann ich dir das gar nicht sagen, weil ich spiele Bundesliga mit dem Team, was wir da beim Ifitos haben, weil wir einfach Spaß dann haben, miteinander zu spielen. Und wir gehen morgens nicht auf die Anlage, um zu überlegen, ob wir vielleicht unserem Gegner mal die Schnürsenkel durchschneiden könnten oder sowas. Das ist jetzt, ich glaube, das ist bei meinem Team zumindest im Kopf von allen irgendwie drin, weil die alle einfach nur Nagel im Kopf haben, irgendwie einen positiven. Aber trotzdem, glaube ich, kriegen wir es doch immer größtenteils fair rüber. Anders als bei den 40ern zum Beispiel. Je älter man wird, die 40er sind halt schon richtige Krawallbrüder. Gerade bei uns beim Ifitos.
Das ist klar. So, jetzt haben sich Maxim Atra hat sich qualifiziert, Oskar Otte hat sich qualifiziert, Peter Gojovcik und es waren insgesamt 7 Deutsche im Hauptfeld, wenn ich keine vergessen habe, aber 8 sogar. Wie gut steht das deutsche Tennis da, Stefan?
Ach, wie gut steht, sage ich. Also, ich sag mal so, die Generation, die jetzt hier spielt, die kennt man, sagen wir es mal so. Ne? Der Sascha steht ausgezeichnet, hat heute auch wieder echt eine gute Leistung natürlich gebracht. Ich freue mich für ihn vor allem, wenn ich das so sagen darf, dass er irgendwie das Gefühl, man hat das Gefühl, dass er menschlich spätestens seit Olympia vielleicht also noch viel mehr in sich ruht. Ich finde ihn und natürlich auch sein Umfeld extrem angenehm. Ich sehe bei vielen, muss ich ehrlich sagen, und das macht mir Spaß, den absoluten Willen, sich zu verbessern und zu verändern. Also gerade so ein Maxi hat sich jetzt gerade noch verändert und der spielt, wie ich finde, im Vergleich zum vor ein paar Wochen nochmal echt andere Liga. Also es gibt schon einige, die wirklich schon gut sind. Und man sieht ja auch so ein Goyo, nimmt gestern einen Hugo Humbert raus.
Der übrigens nicht verletzt war. Ich habe da vorhin gerade mit Lars Übel kurz gesprochen, aber der sagt, nee, Humbert hat nichts gehabt. Goyo hat einfach gut gespielt.
Ja, Goyo hat gut gespielt. Ich habe jetzt heute beim Training ihm auf seinen Aufschlag 2 vorhin, Goyo, wenn du es hörst, bestätige das auch gern drunter. Also ich habe dir 2 Vorhand Lichtschwerter auf deinen Aufschlag reingestellt. Das leuchtet jetzt nur über dem Trainingsplatz. Aber gut, ganz im Ernst, der Goyo hat vom ersten Tag an hier wohl alles getroffen und ich meine, wir haben gerade noch zusammen gegessen, Monster gut drauf, immer positiver Typ, ist einer, der wirklich arbeitet. Das könnte ich über viele sagen, wenn man beim Struffi und beim Carsten am Platz steht, wie akribisch die arbeiten. Und weißt du, ich glaube halt an akribische Arbeit. Ne? Ich bin nicht so der, der daran glaubt, dass du sagst, boah, morgen komme ich raus und auf einmal bin ich ein One-Hit-Wonder. Das glaube ich irgendwie nicht und insofern, wie steht das Tennis gut da? Ja, sehr gut, mit der Generation dann danach beschäftige ich mich zu wenig, weil sie nicht in meinem Fokus ist.
Ja, also jemand wie Altmaier, der hat die letzte Woche sehr, sehr gut gespielt, der Daniel, aber der ist halt nicht hier, aber spielt lieber einen Challenger, was ja völlig in Ordnung ist. Er möchte unter die Top 100 kommen.
Ja, ich glaube, der Daniel hat ein sehr, sehr intaktes Umfeld. Also seine 2 Coaches, sein Travel-Coach und auch der Patrice, den ich als den ich sehr, sehr schätze in der Art und Weise, wie er Menschen Orientierung gibt, sage ich mal. Die sagen ihm schon, was da zu tun ist. Ich finde, dass er manchmal noch ein bisschen wild spielt, weil er unheimlich viel Energie irgendwie am Platz hat und unheimlich will und emotional, aber ist ja irgendwie geil. Wir haben witzigerweise ihn damals 2014, als Philipp Düsseldorf gewonnen hat, war der Daniel jeden Tag sein Sparringspartner, war noch so der kleine Junge, so mit 14 oder so. Und seitdem haben wir ihn natürlich so ein bisschen begleitet, da hat man schon eine spezielle Beziehung. Einfach ein cooler Typ. Ich glaube, es hat ihm gut getan, dass er nach den vielen Punkten von Paris aus dem Jahr davor jetzt nochmal die Punkte hart verdienen musste. Das ist ja was anderes, wenn du mal eine Woche gut spielst und dann das wieder einsammeln musst. Und ich glaube, da kommt schon was. Ich hoffe auch sehr, dass der Jan de Witt jetzt mit dem Rudi Mollecker die nächsten wichtigen, richtigen Schritte macht. Ich glaube, da ist er gut aufgehoben. Und insofern glaube ich, wird das ganz gut. Und unsere Junioren, insbesondere der Max Rehberg, die kommen ja, glaube ich, morgen oder so hier hin. Da gibt es schon noch ein bisschen was.
So, Stefan Feske, Butter bei den Fische, wer gewinnt bei den Frauen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage bei den Frauen. Ich glaube, man muss schon die Naomi, muss man schon am Zettel haben, weil man normal sagen würde, Ash Barty kann man immer, ist immer so ein Call, den man machen kann. Aber die Osaka spielt halt einfach konsequent, die hackt halt auf alles drauf. Die Bedingungen hier sind sehr schnell, wobei drinnen ein bisschen langsamer. Aber ich spüre...
Du spürst Osaka?
Ich spüre Osaka ein bisschen.
Spürst du einen Halbfinalsieg von Sascha gegen Nole?
Also, wenn du mich fragst, ja. Weil ich finde, dass Sascha, wie gesagt, extrem in sich ruht und Nole eben nicht, finde ich. Also, wenn ich auf der Pressekonferenz das mit diesem 21-Dings höre, dann sage ich persönlich, weiß ich nicht, also muss irgendwie nicht, gefühlt nicht so richtig sein. Insofern, ich glaube, dass Sascha gute Chancen hat, aber nicht, weil ich Nole nicht toll finde oder denke, dass er ein fantastischer Spieler ist. Aber Sascha hat sich extrem gefunden. Er läuft hier mit seinen Olympia-Deutschland-Shirts die ganze Zeit durch die Gegend, auch wenn andere ihn oder er dafür einen Anschiss sogar teilweise von Leuten kriegt. Aber er läuft damit rum und der blüht auch, seitdem er da gewonnen hat. Sei ihm gegönnt. Ich gönne es ihm wirklich von Herzen und ich denke deswegen, dass er das jetzt auch auf die Straße bringt.
Und wird er das Finale gegen Medvedev dann auch gewinnen?
Medvedev ist ja in dem Draw, in dem wir sind.
Ach stimmt, dann wird er das Finale gegen Philipp gewinnen. Philipp hat ihn hier schon zweimal geschlagen.
Wen?
Sascha.
Ach so, ja. Das ist eine gute Frage. Da würde ich sagen, komme ich in der nächsten Folge, ist ja wahrscheinlich wöchentlich, komme ich dann nochmal, wenn wir uns da annähern. Bis dahin werde ich mir jetzt erstmal nochmal ganz bodenständig spanische Tapas ins Hotel bestellen und dabei Pablo Andujas Rückhand analysieren.
Stefan Feske war das.
Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.